Radio Wuppertal 107.4, der Elbertalk.
Und mein heutiger Gast und ich, wir haben auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit, würde ich sagen, weil wir singen gerne. Das ist unsere Gemeinsamkeit. Aber der Unterschied zwischen mir und Elena Fink ist, dass ich das nicht so gut kann. Elena Fink auf jeden Fall umso besser. Und sie ist Sopranistin, kommt hier aus Wuppertal, lange Ensemblemitglied bei den Wuppertaler Bühnen und jetzt hier im Studio im Elbertalk. Guten Morgen.
Guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Haben Sie eigentlich aktuell ein Lieblingslied? Wenn ich jetzt sage, Sie singen gerne, ich singe gerne, gibt es irgendwas, was Sie gerade aktuell super gerne singen?
Ich singe eigentlich immer viel, auch unter der Dusche, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wie klingt denn unter der Dusche singen bei einer Sopranistin?
Ganz anders als auf der Bühne. Da singe ich auch gerne Schlager oder Pop oder irgendwas, was mir gerade einfällt, wo ich gerade in der Stimmung bin. Ich improvisiere da auch mal ganz gerne. Das wäre bestimmt sehr witzig zum Zuhören.
Ja, aber es vielleicht auch mal eine unkonventionelle Konzertidee. Elena Fink, heute Morgen hier zu Gast im Elbertalk bei Radio Wuppertal. Wie ist das denn? Wie kann man sich das denn vorstellen? Ich habe gelesen, Ihr Vater auch musisch unterwegs, Cellist und hat auch Theatergruppen geleitet. Also man sagt ja dann immer so schön, das Ganze in die Wiege gelegt bekommen. Ist das bei Ihnen tatsächlich so? Wie früh hat das denn angefangen, dass so Bühne und Singen Ihr Ding war?
Das war wirklich richtig früh. Also wie Sie schon gesagt haben, mein Vater hatte an der Schule eine Theatergruppe und war da mit Herzblut dabei. Und ich war als Vierjährige da auch einfach mit dabei, weil meine Eltern auch nicht mit Babysitter und so. Und mir hat das so Spaß gemacht. Und ich bin dann einfach auf die Bühne und habe mitgemacht. Also mein Vater dachte, meine Mutter hätte mir es erlaubt. Und meine Mutter dachte, mein Vater hätte es mir erlaubt. Und ich habe da schon mitgesungen und mitgemacht und die Tanzschritte alles. Ich habe mir das halt gut angeguckt gehabt und mitgemacht. Und von da an war das im Prinzip auch klar, dass ich das machen wollte. Das hat mich fasziniert. Und zwar nicht nur das Singen, sondern einfach auch das Schauspielern auf der Bühne, jemand anders sein. Das ist mir heute auch noch wahnsinnig wichtig, diesen Spieltrieb, möchte nicht einfach nur dastehen und singen, sondern was gestalten, das ist mir wichtig.
Mhm. War das denn lange nur ein Hobby oder ist das schnell in so eine professionelle Schiene mit Gesangsunterricht, Schauspielunterricht gegangen oder war das ein fließender Übergang?
Also meine Eltern hatten schon immer darauf geachtet, dass ich eine musikalische Ausbildung bekommen hatte und dann mit 16 habe ich Gesangsstunde bekommen und dann auch ziemlich schnell bei Jugend musiziert mitgemacht und da auch einen ersten Bundespreis bekommen. Genau. Und ja, da gab es natürlich von professionellen Experten dann auch richtig gutes Feedback eben. Und da war meinen Eltern dann auch klar, dass es auf jeden Fall gut wäre, nicht ganz verkehrt. Und ich wollte das sowieso schon immer. Und dann habe ich Aufnahmeprüfung gemacht bei Musikhochschule und hatte auch schon als Jungstudent in Karlsruhe dort Musikunterricht. Und dann hat der Weg lief dann.
Und viele junge Menschen sagen ja, ich möchte später irgendwie Sängerin werden, aber dann so eher so Popstar oder Musikrichtungen, so Pop, Schlager. Wie kam das denn, dass es dann tatsächlich war, eine klassische Ausbildung und dann tatsächlich Richtung Oper? Also war das schon von vornherein klar oder kam diese Abzweigung dann auch erst im Laufe der Jahre?
Also mich hat im Fernsehen die Königin der Nacht, das war aus Salzburg, eine Übertragung. Die hat mich wahnsinnig fasziniert mit den hohen Tönen. Da war ich eben auch sehr klein und ich habe das auch einfach imitiert. Und diese hohen Töne haben mich fasziniert. Und dann habe ich das ein bisschen nachgeäfft und gemerkt, ich habe die hohen Töne auch. Und dann natürlich durch die klassische Musikausbildung, die mir meine Eltern gegeben hat, war das schon immer interessant und hat mich fasziniert. Und ja, ist was anderes als Pop. Ich mag beides. Ich möchte es gar nicht so das oder das, aber die Bühne als solches hat mich einfach viel mehr interessiert.
Mhm. Und wann war denn klar, okay, das wird mein Beruf? Also ne, mit 16 dann Gesangsunterricht, da sind ja viele dann so in der Findungsphase und überlegen sich auch, ich möchte später das machen, ich möchte das machen. Oder andere sind noch ganz orientierungslos. Wie war das denn bei Ihnen? Wann haben Sie denn gesagt, so, ich mache jetzt nicht einfach nur hier Unterricht, sondern das mache ich mein ganzes Leben beruflich?
Also wenn Sie meine Oma fragen, dann habe ich das mit 4 gesagt. Muss ich jetzt wirklich so sagen, das war für mich schon immer klar und ich habe immer dran geglaubt und ich habe mehr oder weniger alles dafür getan. Und mir wurde auch geholfen, muss ich auch sagen. Die Lehrer hatten mich alle sehr unterstützt und es gab immer gutes Feedback. Ich habe auch viel dafür diszipliniert geübt und so. Also das fällt einem nicht einfach so zu. Und ja, es war alles nicht einfach, aber man muss dranbleiben. Und ja, dann ging das auch.
Vielleicht der Tipp für alle, die diesen Berufswunsch gerade auch irgendwie hegen. Ja, endgültig geklappt, würde ich sagen, hat es ja dann spätestens auch 2010, da sind Sie Opernsängerin des Jahres in NRW geworden. Gab es so einen Moment, wo Sie gemerkt haben, so, boah, das war alles goldrichtig und vielleicht auch zwischendurch mal Zweifel, dass es eben vielleicht doch nicht so das Wahre war, komplett auf die Karte Gesang und Bühne zu setzen?
Also das habe ich jetzt erst während der Corona-Pandemie gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil vorher lief das eigentlich ganz gut. Nö, kann ich jetzt nicht sagen. Also man hat zwar immer mal zwischendurch Gedanken, aber dann kommt das nächste Engagement und dann sind die Gedanken eigentlich wieder weg.
Der Einstieg, der kam ja dann 2001, also schon ein paar Jährchen her, hier in Wuppertal, in dem Stück Don Giovanni von Mozart. Sagt vielleicht vielen, die jetzt zuhören, dann doch was Mozart. Wie war das denn damals, dann hier in Wuppertal, ja, das Debüt zu feiern und dann halt wirklich auch Sopranistin zu sein und auf so einer Wuppertaler Bühne dann zu stehen?
Ja, das war toll. Also ich habe mich sehr gefreut. Damals, die Kollegen waren gleich super nett. Tolles Ensemble. Viele werden sich auch noch daran erinnern. Wir waren ja relativ lang auch ein gebundenes Ensemble, wo viele uns auch kannten und so. Und war eine tolle Zeit. Vermisse ich auch ein bisschen, ja.
Das war ja auch vor allem der Beginn einer langen Zeit. Festes Ensemblemitglied waren Sie bis 2014 bei den Wuppertaler Bühnen. Welche Rolle hat denn tatsächlich Wuppertal für Ihre Karriere gespielt oder spielt vielleicht immer noch?
Wuppertal war der Anfang. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich hatte tolle Mentoren da, tolle Dirigenten. Dann habe ich natürlich meinen Mann hier kennengelernt. Er ist Mitglied im Sinfonieorchester. Meine Tochter habe ich hier bekommen. Wuppertal ist für mich jetzt Heimat. Und ich schätze Wuppertal sehr. Ich wohne ja in Vohwinkel. Und der Stadtteil in Vohwinkel, den habe ich auch inzwischen sehr lieben gelernt. Die Menschen sind toll, es ist eine Hilfsbereitschaft da. Das ist unfassbar, muss ich wirklich sagen. Dort gibt es auch, ich weiß nicht, ob viele die Kindertafel kennen dort. Mhm. Dort bin ich Schirmherrin, dort setze ich mich auch ein. Ich bin auch so Optimistin hier im Club und da haben sich tolle Freundschaften gebildet. Also ich möchte hier eigentlich, egal wo ich beruflich unterwegs bin, von Wuppertal echt nicht mehr weg. Ich liebe diese Stadt inzwischen.
Also Sie sind doch sehr verwurzelt hier. Freuen Sie sich denn trotzdem, wenn Sie dann mal auf Reisen sind? Sind Sie viel unterwegs als Sopranistin?
Also normalerweise schon. Ich reise auch wirklich gerne. Ich vermisse das.
Bis 2020.
Genau. Ich vermisse das auch sehr, muss ich sagen. Ich freue mich jetzt schon, wenn ich 2023 ist eine Einladung für Japan wieder da, wo ich dorthin gehen kann und konzertieren. Leute kennenlernen, andere Künstler, andere Menschen, andere Kulturen. Ich kann da gar nicht genug davon bekommen.
Gibt es denn einen Lieblingsauftrittsort hier in Wuppertal? Irgendeine Bühne oder ein Stück, wo Sie sich daran erinnern, was so ja, herausragt in Ihrer Erinnerung?
Also was für mich wirklich ein ganz besonderer Moment war die Proserpina hier. Das war die moderne Oper, die ich gemacht hatte von Wolfgang Riem im Opernhaus. Weil das für mich Tore geöffnet hatte. Also allein für mich vom Repertoire, wo ich gemerkt habe, oh, die moderne Musik liegt mir, kann ich. Wusste ich vorher auch nicht wirklich. Jetzt mache ich inzwischen zeitgenössische Musik auch zum Teil auch relativ viel. Also mit anderen natürlich zu anderen, mit anderem Repertoire. Das war für mich ein Meilenstein. Und dann muss ich natürlich sagen, die Stadthalle hier in Wuppertal ist ein Schmuckstück. Ne? Also ich habe in vielen anderen Konzertsälen auch schon gesungen und die Stadthalle muss sich wirklich nicht verstecken. Also das haben andere große Dirigenten auch schon, James Levine oder wen auch immer. Die Stadthalle ist wirklich akustisch und vom Aussehen top.
Und da Sie viele Bühnen gesehen und ausprobiert haben, können Sie das auch mit Fug und Recht behaupten. Frau Fink, schon 2 Jahre, muss man ja sagen, sind wir mittendrin in der Corona-Pandemie. Wie erleben Sie die Pandemie persönlich als Künstlerin?
Es ist ein großes Wellenbad der Gefühle. Mal freut man sich, jetzt geht's doch wieder los. Dann kommt wieder ein Engagement rein. Dann hat man tolle Partien und dann bekommt man einen Tag nach der Generalprobe gesagt, so war es bei mir beim ersten Lockdown, so jetzt ist Schluss und die Partie ist dann nie wieder gekommen. War eine tolle Partie. Das hat mich wirklich geschockt, muss ich sagen. Und ja, dann lebte man ja erstmal so von Woche zu Woche und schaute weiter und dann ging es wieder besser, wieder weniger. Also ja, schwierig, sage ich ganz ehrlich.
Ja.
Dann durch eine Freundin, muss ich sagen, bin ich ein bisschen auf den Dreh gekommen. Es gab ja dann doch diese Anträge und Stipendien, die man beim Bund Neustadt Kultur und so machen konnte, sodass ich mich am Anfang erst ein bisschen geweigert hat. Und dann habe ich aber gesehen, nee, kann ich vielleicht doch die Zeit da mal nutzen und habe zwei Videoprojekte finanzieren können durch Neustadt Kultur. Deutsche Musikrat hat mich und die GVL hat mich damit unterstützt und konnte somit, weil ich gerade bei dem Fachwechsel war, Ende 19 war das und 2020 wollte ich da durchstarten und jugendlich dramatischer Sopran, also eher ins dramatische Fach jetzt, wo ich jetzt auch schon zwei Rollen gesungen hatte, aber das ist einfach, dass die Zeit nicht verloren geht, ne?
Was hat Ihnen das gegeben, ja, dass Sie quasi diese Unterstützung bekommen haben von offizieller Seite und diese Videoproduktion auch machen konnten? Also wir hören gleich in eine kurz rein, aber erzählen Sie doch mal, was Sie sich ja genau überlegt haben und was es für Sie bedeutet hat, eben ja zu arbeiten zu können mit Hilfe, mit Unterstützung.
Das war wahnsinnig wichtig. Also dass diese Zeit, dieses Gefühl zu haben, die Zeit geht nicht verloren. Ich kann, weil ich musste natürlich den Fachwechsel auch jetzt Agenturen oder das Häuser das auch mitbekommen, dass ich jetzt eben Sieglinde ins Wagner-Fach, in Richard Strauss, die ganzen Geschichten da reingehe, hat man mich ja vorher nicht gehört. Und da jetzt zu aktiv werden zu können, eine Videoproduktion kostet ja auch ein bisschen Geld und da das professionell aufzunehmen und auch zu gestalten, eben was ich am Anfang schon sagte, mir ist wichtig, auch diese Szene zu zeigen, dass ich gerne spiele. Und die Dinge in so einem Video umsetzen zu können, mit Hilfe durch Neustadt Kultur, war für mich sehr wichtig.
Mhm. Sie haben die Sieglinde von Wagner gerade angesprochen. Wir hören da mal ganz kurz rein, wie sich das dann im Einzelnen anhört.
Erfreut ein Weib, das ungefragt Schächer ihm schenkt denn zur Frau. Während sie tranken, ein Fremder trat da herein.
Das klingt auf jeden Fall genauso stimmungsmäßig, wie sich viele in der Corona-Pandemie wahrscheinlich fühlen. Also traurig, dramatisch angehaucht. Haben Sie da schon Feedback drauf gekommen, dass Sie quasi ja als Künstlerin in der Zeit, wo so viel Stillstand, dann doch was Neues produzieren konnten und nach draußen tragen konnten? Da waren ja wahrscheinlich viele begeistert erstmal, dass es was Kulturelles gibt, was ja konsumiert werden konnte. Wie haben Sie das erlebt, dass Sie unkonventionell eine Videoproduktion gemacht haben?
Ja, auf jeden Fall sehr positives Feedback und auch von offizieller Seite, eben von Agenturen, auch toll, dass du dich nicht nur in der Ecke hockst und heulst, sondern dass es weitergeht irgendwie, dass man versucht, positiv die Zeit zu nutzen. Und ich bin selber froh, weil ich bin auch eher ein Mensch, der sagt, okay, jetzt ist es blöd, aber ich muss jetzt gucken, was mache ich draus.
Ja, aber die positive Sicht hat Ihnen ja offensichtlich durch die Pandemie geholfen und auch so ein bisschen kreativ gemacht. Und Sie haben erzählt, dass Sie in der Pandemie ja so ein bisschen die Fühler ausgestreckt haben, geschaut haben. Ja, was ist sonst noch möglich? Erzählen Sie mal, was Corona Ihnen denn gebracht hat. War ja nicht alles schlecht.
Nee, war nicht alles schlecht. Also ich muss sagen, ich habe mir natürlich dann doch Gedanken gemacht, ja, was machst du? Wenn das jetzt ewig so bleibt, wenn ich meinen Beruf überhaupt nicht mehr machen kann. Oder man denkt dann schon eben auch, ja gut, mit 60 stehe ich vielleicht auch nicht mehr auf die Bühne. Und dann habe ich mir schon eben Gedanken gemacht, ja, ich bin jetzt pädagogisch nicht so, sage ich mal, ein Naturtalent. Mir macht das nicht so viel Spaß. Viele Kollegen gehen dann eben ins Unterrichten. Und ich würde lieber gerne mehr so in Theaterleitung, Managementposition gehen. Das macht mir einfach viel mehr Spaß, gestalten. Und dann habe ich mich da ein bisschen schlau gemacht. Und jetzt habe ich angefangen, bin im zweiten Semester und studiere im Masterstudiengang im Fernstudium an der Staatlichen Hochschule in Hamburg Kultur- und Medienmanagement. Und bin darüber sehr glücklich, weil es mir Perspektiven aufzeigt, die ich vorher nicht kannte. Aber trotzdem hat es mit meinem Beruf zu tun. Also die Bühnenerfahrung, die ich in fast 20 Jahren jetzt habe, die kann ich dann nutzen und einfach erweitern und später dann vielleicht mal einbringen.
Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, pädagogische Arbeit ist nicht so Ihr Ding. Wie läuft denn die Homeschooling-Geschichte im Hause Fink in Vohwinkel denn ab? Sie haben gesagt, Sie haben eine Tochter. Das war ja auch eine Herausforderung jetzt während Corona. Wie haben Sie das gemeistert?
Das war eine große Herausforderung. Ja, wir haben es dann ganz gut hingekriegt, hoffe ich. Unsere Tochter ist aber froh, dass sie wieder in die Schule gehen kann. Das war für uns schon, ja, wir haben dann irgendwann Schule gespielt, sage ich jetzt mal, mit gewissen Zeiten. Und bis sich das eingespielt hat, hat es ein bisschen gedauert. Ist es wichtig, die Strukturen dem Kind zu geben? Also ich habe immer bewundert, ich meine, wir haben ja jetzt nur ein Kind, also Familien mit mehreren Kindern, da habe ich einen Hut vorgezogen. Also das war nicht einfach.
Und jetzt sind wir quasi im Hier und Jetzt angekommen, 2022. Da stellen sich vielleicht viele die Frage, so Opa, ist das eigentlich noch so zeitgemäß oder ist das ein bisschen eingestaubt oder ist Opa einfach zeitlos?
Ich finde, Opa ist zeitlos. Kommt immer drauf an, was man daraus macht. Und man kann viele Menschen damit faszinieren. Ich bin früher auch teilweise in Schulen gegangen und habe dort die Kinder animiert zu kommen, und wenn die einen nachher gekannt haben und auf der Bühne, dann war das top für die. Also ich glaube, es ist immer so eine Vermittlungsgeschichte, die halt aktiv betrieben werden muss.
Haben Sie denn das Gefühl, dass sich das Publikum so im Laufe der Jahre verändert, wenn Sie so von der Bühne beim Singen runterschauen, in die Gesichter der Menschen, die da sitzen? Ja, ändert sich da was? Ist das im Wandel?
Ich glaube schon, dass das teilweise, es kommt auch immer auf die Stadt an, wo man ist. Also da sieht man immer ganz genau, wo wird Education-Programme betrieben und wo eher nicht. Und grundsätzlich habe ich schon den Eindruck, dass es ein bisschen jünger wird.
Mhm. Ich habe gesagt, wir sind jetzt im Jahr 2022. Viele erhoffen sich ja das Ende der Pandemie. Können Sie denn gerade aktuell planen als Künstlerin? Steht schon was in Ihrem Terminkalender? Oder ist es mit Bleistift geschrieben, damit Sie es wieder rausradieren können? Also wie sicher ist das Ganze?
Ja, also ich habe einen digitalen Teil, muss ich dann immer rauslöschen. Also jetzt musste ich aktuell auch gerade wieder im Januar rauslöschen, wird dann verschoben auf Mai. Jetzt bin ich gerade in Stralsund, singt Johnny spielt auf, Anita. Und dann werde ich in Bremerhaven, ist jetzt gerade aktuell angefragt, werde ich wieder Konstanze singen im Februar und März. Ich hoffe, dass das alles kommt. Also ganz stark hoffe ich jetzt natürlich, dass auch meine Konzertreise 2023 im Januar nach Japan stattfinden wird mit einem tollen Beethoven-Programm, Fidelio, wo ich Leonore singe. Freue ich mich auch drauf. Und dann hoffe ich, dass das jetzt ein bisschen in die Pötte kommt. Also die Theater sind immer am, ja, wir planen und dann wird wieder umgeworfen und ja, schauen wir einfach mal.
Ja, ich und wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass das alles so klappt und blicken genauso optimistisch, wie Sie durch die Pandemie gegangen sind, auf die Zukunft. Und vielen Dank, Elena Fink, für den Besuch hier im Elbertalk am Sonntag. Danke, dass Sie da waren.
Vielen Dank.
Und ja, für alles Weitere und fürs Studium natürlich. Alles Gute.
Vielen Dank.